besonders auf die Verse 3 bis 7 wollen wir näher eingehen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vorzeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, Bestand durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Meine Lieben, wir haben schon über die Weite des Advents gesprochen und über die Tiefe. Und heute Morgen geht es über die Länge. Ich meine damit, dass es so lange dauert, das Kommen unseres Herrn, dass es so lange auf sich warten lässt. Und was das für Folgen haben kann. Was sage ich? Was für Risiken? Schon von Jesus' erstem Kommen in die Welt singt das bekannteste Weihnachtslied Stille Nacht, zumindest in der niederländischen Übersetzung, Davids Sohn lang erwartet. Und diese Länge gibt es auch, wenn wir uns auf das zweite und definitive Kommen Christi freuen. Mit allen nochmals, mit allen Risiken damit verbunden. Wir warten, schreibt der Apostel hier, nach seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Aber, ihr Lieben, wenn das so lange auf sich warten lässt, dann kann ja mal passieren, dass die Leute anfangen auszusteigen. Genauso wie im Text. Wir haben es gehört. Die spöttische Frage wird gestellt, ich nehme an, von Leuten innerhalb der Kirche, die dem Glauben den Rücken kehren. Wo bleibt er nun, unser Christ? Hat er nicht versprochen, dass er kommt? Wenn man das in der lateinischen Übersetzung liest, dann heißt es, wo bleibt die Verheißung seines Advents? Adventus. Die Bibel verwendet, wie du weißt, das Wort Advent für beide Kommen des Herrn. Und interessant, die Länge, das lange Warten auf den Advent, eigentlich wird das bereits im 13. Psalm angesprochen. Hast du es gemerkt, der Psalm, womit wir begonnen haben? Hast du es gemerkt? Der Psalm des so lange her. Wie lange her? Schon viermal wird es gefragt. Wie lange? Gefolgt von diesem bewegenden Gebet, erleuchte bitte meine Augen, dass ich nicht in Tode entschlafe. Ja, so weit kann es kommen, dass wir den Advent verschlafen und die Hoffnung verlieren. Dann werden wir es auch sagen, schau mal, alles bleibt einfach so, wie es war. Alles wartet auf, Gott is dood. Also lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Und so verschwindet der Hunger und der Durst nach Gerechtigkeit und nach der neuen Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Sicher, es sind Spötter, die aufsteigen. Aber was das Wort Spötter angeht, das findet man auch immer wieder in die Sprüche, in Salomos Sprüchebuch. Ich glaube, die Bibel verwendet es schneller als wir. Spott, für unser Empfinden ist das, ja, eine ganz grobe Reaktion auf die Botschaft von Gottes Wort. Eine Frechheit. Das werden wir wahrscheinlich nicht doen. Die Leute, die in diese Tage ganz mit vielen in die Kirche zijn, das werden sie nicht machen. Aber pass auf. Die Bibel versteht unter Spotter auch zynisch. Und gleichgültig umgehen mit dem, was die Bibel sagt. Sag mal, man muss kein Kabarettist im Fernsehen sein, der am Silvesterabend ganz Österreich mit schamlosen Witzen und Spielereien zum Lachen bringt über Gott und sein Gebot. Sicher, so einer ist ein Spotter, ganz klar. Aber es gibt auch zynische Menschen, meistens ganz nett, aber sie werden komplett gleichgültig, wenn wir über die Hoffnung reden, die wir als Christen haben dürfen. Und die sind, biblisch gesehen, auch Spötter. Also atme nicht gleich, auch wenn du das Wort Spötter hörst. Denke nicht, naja, was auch immer ich bin, dazu gehöre ich nicht. Nein, ich nicht. Doch nicht. Das kann aber sein, dass hinter deiner Unschuldschmiene, mit der du in der Kirche sitzt, der Spott sein Zelt in dir aufgeschlagen hat. Der zynische Spott, das heißt, eigentlich faktisch, so in der Woche, eigentlich glaubst du nicht mehr, dass Jesus echt wiederkommt. Glaubst du das, dass er vielleicht in 2025 echt wiederkommt? Rechnest du damit? Eigentlich muss man sagen, viele Christen haben jedes Interesse verloren für das Reich der Gerechtigkeit, das Jesus bringen wird. Und der Text verdeutlicht diesen Spott noch ein bisschen mit den Worten, die ihren eigenen Begierden nachgehen. Spötter, so scheint es. Spötter sind Menschen, die zynisch tun, was ihnen gefällt. Ist mir wurscht, sagen wir dann. Ist mir wurscht. Aber haben sie nicht recht, diese Spötter? Was ist mit dem Versprechen, dass Jesus wiederkommt? Fragen sie. Wären sie um diese Zeit unter uns, sie würden sagen, wieso Advent? Gibt es überhaupt Advent? Und von wem dann? Das Gute daran ist, dass sie uns mit solchen Fragen zum Nachdenken zwingen. Maar auch auf die Adventsmärkte wieder so. Mir hat es schon geholfen bei der Predigt vorbereiten. Denn es kommt vor, dass der ganze Dezember vergangen ist, ohne dass wir eine Sekunde darüber nachgedacht haben, was das bedeutet, Advent. Das passiert bei den Spöttern nicht. Die fragen ganz offen nach der Bedeutung des Advents. Advent, fragen sie, bedeutet das nicht so etwas wie ein Ufer zum Festland der Zeit, ein Ende. Und dass jemand von der anderen Seite zu uns kommen muss, um uns zu retten. Wenn wir errettet werden sollen, oder? Aber warum sollte das passieren? Waarom muss alles enden? Waarom sollten wir auf Rettung von der anderen Seite angewiesen sein? Maar klar, hin und wieder gibt es immer diese Hitzköpfe, die ein Datum vorhersagen, wann alles enden wird und die neue Welt anbricht. Aber du nimmst das bitte doch nicht ernst, oder? Sag mal, bist du Klimaaktivist? Last Generation. Meinst du, eine bestimmte Generation wird das Ende von allen erleben? Aber die Zeit ist ein stetiger Strom. Okay, es hat etwas von einem Zyklus, sicher, aber wenn die Zeit einen solchen Zyklus beschrieben hat, dann beginnt alles wieder von vorne. Und so weiter und so fort. War es nicht immer so? Diese Idee, dass es hier einmal endet, wie das im Evangelium gesagt wird, nein, das glauben wir nicht. Klar, eine Zeit lang schon, eine Zeit lang waren wir ein bisschen, wenn wir jung waren, und zum Glauben gefunden haben, waren wir ein bisschen fasziniert davon. Weißt du, Jan, wir sind christlich erzogen worden. Aber seit die Väter gestorben sind und die erste Generation weggefallen ist, hat sich nichts getan. Alles ist so geblieben, wie es war. Wie auch zu erwarten war, sagen wir jetzt. Sag mir, warum sollte die Zeit der letzten Generationen anders sein als alle vorherigen Zeiten? Warum sollten wir hier van Rafael bis zu Oma. Waarom zullen wir hier die wederkomst Jezu erleben? Nogmaals, je had wel recht. Oder? Irgendetwas entzieht zich deze Leute, sagt Petrus. En ze kunnen zich niet dafür entschuldigen, weil es ihnen bewust sein muss. Sie verschließen sich mutwillig dem, was in der Bibel verkündet wird. Aber, lieber Petrus, waarom denkst du? Na, sagt er, an das, was wir in der Bibel lesen, über Schöpfung und Sintflut. Und darauf hört ihr nicht mehr. Aber sag mal, ihr seid jetzt so überzeugt von der Unzerstörbarkeit von dem, was da ist. Aber kannst du das überhaupt sein? So überzeugt. So sicher war das mit der Schöpfung in früheren Zeiten auch doch nicht. Oder? Gut, der Himmel ist schon lange da. Geschaffen durch Gottes Wort. Die Stabilität des Himmels, die könnte man behaupten. Doch mit dem Himmel würde auch die Erde erschaffen. Und das ist eine andere Geschichte. Gott schuf das Firmament, also die Himmelskuppel, und hielt damit den himmlischen Ozean zurück, damit Raum für die Welt frei würde. Und auf der Erde schob er das Wasser weg, damit das Trockene entstand. So entstand die Erde aus dem Wasser, sagt Petrus, und durch das Wasser. Und das passierte nach Genesis am zweiten und dritten Tag. Zwei Taten Gottes, durch die er die Erde der Herrschaft des Wassers entzog. Aber was für ein gefährdeter Fleck war die Erde. Denn sowohl von oben als auch von der Seite und von unten drohte immer das Wasser. Immer, immer wieder. Das Wasser von oben lauerte sozusagen durch die Ritzen des Firmaments, um zu sehen, ob es eine Gelegenheit gab, die ganzen Raum zwischen Firmament und Erdoberfläche wieder aufzufüllen. Und genauso das Wasser von der Seite und von unten. Stel dir vor, Gottes Aufmerksamkeit musste nu für einen Augenblick nachlassen. Oder die Erde würde durch das Wasser von allen Seiten weggespült. Und bei der Sintflut ist das tatsächlich so passiert. Die Menschen benamen sich massenhaft daneben. Und das war für unserem Herrn, pass auf, das war das Signal, seinen Bund mit der Erde für einen Moment zu kündigen. Schrecklich. So wie Petrus schreibt in Vers 6, die damalige Welt wurde vom Wasser überflutet und ging zugrunde. Fazit. Unter dieser stabilen Himmelskuppel ist schon vieles passiert. Auch in 2024. Extreme Niederschläge und Überschwemmungen. Aber sofort sieht man das nicht. Ein bisschen hast du schon recht, wenn du sagst, seit der Schöpfung blieb alles gleich. Aber in Wirklichkeit hat die Erde eine Menge durchgemacht. Auch Österreich schon. Wie konnte das passieren? Jetzt pass auf. Weil Gott, der Schöpfer, mit seinem Wort dahinter stand. Und sein Wort war sensibel für Gut und Böse. Wort Gottes, da sei Licht und da war Licht. Wort Gottes, Schöpfung. Und weil Wort Gottes, moralische Schöpfung. Sensibel für Gut und Böse. Und wenn die Menschen auf Erden durchdrehten, dann war Gott da mit seinem Urteil. Meine Lieben, das müssen wir immer vor Augen haben. Die Wirklichkeit um uns herum wird von Gottes Wort getragen. Das ist seine Festigkeit. Und gleichzeitig muss man sagen, diese Festigkeit ist bedingt
die hängt auch davon ab, wie Menschen reagieren, wie sie umgehen mit sein Schöpfung. Schau mal nach der Sintflut. Und jetzt blickt der Apostel voraus. Genauso wie es in der Vergangenheit war, genauso funktioniert es auch jetzt noch, macht er deutlich. Und das umso mehr, Vers 7, auch jetzt werden Himmel und Erde durch dasselbe Wort wie ein Schatz aufgespart, wie ein Schatz bewahrt, bis das Feuer sie vernichtet am Tag des Gerichts. Und er sein Urteil sprechen wird über alle Gottlosen. Ja, wir nennen das in die Theologie so, die Welt ist moralisch. Das bedeutet, hinter dieser Welt gibt es einen persönlichen Gott, der es nicht egal ist, die sich dafür total interessiert, wie sich die Menschen in seiner Welt verhalten. Und so gesehen war die Sintflut schon eine Garantie für das Eindgericht. Wenn schon damals das Gericht unvermeidlich war, dann ist es jetzt nur noch sicherer geworden. Schau mal Vers 7. Wie ein Schatz, der aufgespart wird. Hört sich ein bisschen seltsam an, oder? Aber es spricht von der Gewissheit vom Endgericht. Es ist mit einem Bankbegriff, ein Safe Deposit, ein Tresor. Wie ein Schatz, ein Tresor aufbewahrt. Und siehst du es, im Vergleich mit der Sintflut gibt es eine doppelte Erweiterung beim kommenden Gericht. Anstelle von Wasser gibt es nun ein ander Instrument. Hast du es gesehen? Das Feuer, genau. Das Feuer, mit dem Gott straft. Und statt nur die Erde, siehst du es, ist jetzt auch die Himmel dabei. Bei Wasser als Strafmittel könnte man nog sagen, naja, die Erde besteht auch als Wasser. Oké. Daarom war die Sintflut nicht alles zerstörend. Feuer aber is een veel radikaleres Element. Dat betrifft nicht nur die Erde, auch den Himmel. Jetzt ist die ganze Schöpfung betroffen. Das heißt, die Sünde, die die Sintflut veroorzaakte, war ein Kinderspiel verglichen mit dem, was Menschen seither gemacht haben. Die zweite Zerstörung wird dann auch schlimmer sein. Pass auf, sagt Petrus, Gott hat die Welt geschaffen, darum steckt Moral drin. Wenn Menschen glauben, dass seit der Schöpfung alles beim Alten geblieben ist und dass es Blödsinn ist, an einer Advent zum Gericht zu denken, dann übersehen sie seine Weltordnung. Schon die Sintflut könnte sie warnen. Wenn schon die Sünde in kleinen so hart bestraft worden ist, was muss wohl dann passieren, wenn unser Herr auf das schaut, was die Menschen jetzt schon alles tun? Muss ich einige Sachen machen? Du leest Zeitungen, oder? Meine Liebe, der ganze Advent steht und fällt damit, dass Gott der Schöpfer ist. Die Schöpfung hat Moral. Dennoch ist der Advent ganz, ganz positiv. Denn durch das Gericht bringt Gott den neuen Himmel und die neue Erde, auf der, und wir sehnen wir danach, auf der Gerechtigkeit wohnt. Endlich totale Gerechtigkeit. Komplett. Wo die Gerechtigkeit woont, sagt Petrus. Sie woont da. Is dat niet wunderbar? Sie is geen Gast. Sie blijft da. Geht niet meer weg. Weißt du, wenn wir über die Ursprünge der Wirklichkeit nichts anders als diese gottlose Evolutionsgeschichte erzählen kunnen, dan is der Advent ein Schlag ins Wasser, ein unglaubwürdiger Idee. Aber Gott schuf durch sein Wort. Und das bedeutet, die Wirklichkeit ist durch und durch persönlich. Es ist Gottes Wirklichkeit. Der Herr muss also darauf reagieren, wie seine Schöpfung funktioniert. Gleichgültigkeit kommt nicht in Frage. Und ja, dann kann es mal lange dauern, bis wir was von Gott und seinem Advent mitbekommen, mit allen Risiken von dem. Allen Risiken dazu. Dass die Leute, dass auch wir, ich sage es vorsichtig, dass auch wir anfangen zu denken, das soll ein Witz sein. Nur der Glaube an den Schöpfer soll uns vom Adventsglauben überzeugen, dass ein persönlicher Gott hinter der Realität steht, die sich um sein Eigentum kümmert. Wir sind nicht von Gleichgültigkeit umgeben, wie die Spötter sagen. Du hast es inzwischen schon gemerkt, oder? Diese Predigt geht gegen den Zynismus. Den Zynismus, das hat nicht nur den Viktor Orban. Zynismus hat nicht nur den Putin. Nicht nur den Trump. Der ist überall. Der Zynismus, die sich umschaut und sagt, Erlösung. Aber da passiert nichts. Alles bleibt beim Alten. Aber du musst auf das Wort achten. Es war schon aktiv in der Vergangenheit. Es wird es auch in der Zukunft sein. Das garantiert der rettende Gott. Der Richter ist der Retter. Und wenn jetzt jemand sagt, ach, diese Argumentation bringt mir nicht weiter, weil sie eigentlich voraussetzt, lieber Pastor Jan, weil sie eigentlich voraussetzt, der Glaube an einen persönlichen Gott, was gerade für mich die Frage ist, dann stimme ich zu. Die Unglaubensfrage bekommt hier, wie immer in der Bibel, eine Glaubensantwort. Man muss schon glauben, um damit etwas anzufangen. Ja, irgendwie hast du recht. Aber was nützt es dir, dass du recht hast? Was nützt das dir? Denn sobald du dann wieder sagst, dass du diese Welt, diese moralische Welt, nicht verlieren willst, dass du alles dafür machen wilt, weil sonst alles so kalt und gleichgültig wird, was ja stimmt, dann sollst du doch auch weiter an den Advent glauben, egal wie lange der Herr noch wartet. Advent und eine moralische Welt sind untrennbar, meine Lieben. Ich will herabkommen, um selbst nachzusehen, sagt Gott zu Abraham über Sodom und Gomorra. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen, ob die Leute wirklich so schlimm treiben, wie ich gehört habe. Ich will es wissen. Genau. Dieses Ich will wissen von Gott, das ist die Garantie vom Advent. Gott wird sich kümmern um seine Schöpfung, um sie zu richten und zu retten. Freuen wir uns darauf. Freuen wir uns darauf, damit wir nicht, Psalm 13, einschlafen zum Tod.